Einer der besten Bandnamen, wie ich finde, Mr. and Mississippi, Meet Me at the Lighthouse.
Das wird heute wichtig. Eine Kooperation von Zeit Online und Detektor FM.
Heute ist es also nochmal soweit. Wir sprechen mit den Kollegen von Zeit Online über die Themen des Tages. Leider vorerst das letzte Mal, denn unsere zweiwöchige Testphase, die endet heute und damit auch unser tägliches Gespräch mit Zeit Online. Für das große Finale dieses kleinen Experiments habe ich nun Michael Schlieben am Telefon. Er leitet das Ressort Politik und Gesellschaft bei Zeit Online und ist jetzt live bei Detektor FM. Schönen guten Morgen.
Ja, hi, guten Morgen.
Winterkorn und Volkswagen, dieses Thema begleitet uns nun schon die ganze Woche. Noch immer ist nicht klar, wie es ausgeht. Erst hat sich der Aufsichtsrat von VW in Salzburg getroffen und offenbar über die Zukunft von Winterkorn gesprochen gestern. Am Abend dann saß der Herr Winterkorn bei der Niederlage des Konzernclubs gegen Neapel in Wolfsburg im Stadion. Kann man nicht schon jetzt sagen, dass dieser Konflikt zwischen dem Aufsichtsratschef und dem Vorstandschef für beide Seiten schädlich war?
Ja, doch, das stimmt schon. Also Konflikte sind ja nie schön, ne? Also zumal wenn sie öffentlich ausgetragen werden und wenn es auch um so viel geht wie bei VW, dann ist es in der Regel so, dass kurzfristig erstmal alle Streitparteien beschädigt werden, dass keiner da in der Phase des Konfliktes, solange der akut ist, ein gutes Licht abgibt. Andererseits müssen Sachen ja auch manchmal tatsächlich geklärt werden und wie gesagt, bei VW geht es um was, nämlich um Deutschlands größten Autokonzern, also um schlappe 600.000 Mitarbeiter. Um 200 Milliarden Euro Jahresumsatz. Also da ist es manchmal auch wichtig und nötig, für Wirtschaftsbosse Weichen zu stellen. Und Ferdinand Piëch, der mächtige Aufsichtsratschef von VW, hat eben das drängende Gefühl, dass er etwas ändern muss, nämlich personell wie strukturell. Und dass es, so erfolgreich der bisherige Manager Winterkorn auch war, mit ihm nicht weitergehen kann. Also VW hat trotz guter Bilanzen auch Probleme. Sie müssen sparen, müssen in den USA Absätze endlich generieren, sie müssen neue Technologien einbauen und so weiter. Und Piëch hat eben Zweifel, dass Winterkorn noch der Richtige ist. Zumal Winterkorn auch selbst Interesse an der Nachfolge von Piëch, nämlich als Aufsichtsratschef, hatte. Also es ist eine Verquickung von verschiedenen Fällen und es bedarf einer Klärung, das ist klar.
Jetzt präsentieren Sie auf Ihrer Seite auch schon ein paar mögliche Nachfolger von VW-Chef Winterkorn. Gibt es da tatsächlich schon Favoriten oder anders? Kann man schon wirklich davon ausgehen, dass Winterkorn gehen muss?
Ja, ich habe den News-Ticker quasi vor mir, hab den Rechner an und gucke auch selbst immer schon so mit einem Auge darauf. Also bisher ist noch nichts vermeldet und VW sagen, dass sie heute etwas mitteilen möchten. Immerhin, gestern gab es ja ein Krisentreffen, wo bisher noch gar nichts verlautbart worden ist. Es ist schon davon auszugehen, dass da heute irgendwas verkündet wird, ob wirklich schon die Personalie feststeht, das ist nicht zu sagen. Im Moment zumindest noch nicht zu sagen. Ich muss auch sagen, ich bin selbst kein Insider, also kein Automobilfachmann. Ich habe allerdings mich so ein bisschen vorbereitet und gelesen und gehört, was die Insider zu sagen haben. Also Favoriten, nach denen haben Sie ja gerade gefragt, als Favoriten gelten eigentlich die beiden Chefs der erfolgreichen Tochterunternehmen von VW, nämlich eben von Skoda und von Porsche. Was auch naheliegend ist, weil bei so einem komplexen und Megakonzern wie Volkswagen ist es sinnvoll, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Struktur des Unternehmens. Ein anderer, der auch oft als Favorit genannt wird, nämlich Herbert Diess, hat genau diesen Stallgeruch nicht. Der kommt erst noch vom BMW zu Volkswagen und kennt sich noch nicht allzu gut aus. Insofern ist es offen und man muss mal schauen, was draus wird. Aber Piëch hat jedenfalls auch mitgeteilt, er will einen Techniker und keinen Manager. Also jemand, der weiß, wie Motoren laufen und der sich da kein X für ein U vormachen lassen kann.
Aber das hat man in Winterkorn ja schon auch nachgesagt, dass er sich auch um den Außenspiegel gekümmert hat oder geguckt hat, ob irgendwas klappert oder so. Ne?
Doch, durchaus. Und Winterkorn war ja auch erfolgreich, muss man auch sagen. Also und insofern wird das Profil möglicherweise auch ein ähnliches sein für seinen Nachfolger. Nur Winterkorn selbst wird es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange werden. Sein Vertrag läuft ja auch 2016 aus, fraglich, ob er das reguläre Ende seiner Amtszeit noch erlebt im Amt.
Kommen wir zu einem Mann, der seinen Vertrag schon mehrfach selber verlängert hat. Er heißt Wladimir Putin und er hat gestern im russischen Fernsehen eine große Show abgeliefert. 4 Stunden lang hat er sich Fragen aus dem ganzen Land gestellt. Sind von dieser großen Inszenierung Erkenntnisse übrig geblieben?
Ja, doch, durchaus. Also Putin macht es ja jedes Jahr, seine große TV-Show, der heiße Draht heißt das, wo die ganze Nation ihm Fragen stellen kann. Und man muss sagen, es sind durchaus da auch kritische Fragen dabei. Also es ist kein reines Abklatsch- und Feierinstrumentarium für Putin. Und auffällig diesmal im Vergleich zum letzten Jahr ist eine gewisse Themenverschiebung. Also letztes Jahr war der heiße Draht direkt nach der Annexion der Krim und Putin hat sich da schon durchaus als Kriegsherr ist vielleicht zu viel, aber aggressiven Weltherrscher sozusagen generiert. Und es haben vor allem auch außenpolitische Fragen dominiert. Diesmal war der Fokus sehr zentral ein anderer, nämlich eben die Wirtschaftslage, man könnte auch sagen Wirtschaftskrise, die Russland ja momentan ereilt hat. Putin selbst würde natürlich nicht von einer Krise sprechen, beziehungsweise hat er gesagt, der Tiefpunkt sei überwunden, das Land befinde sich im Aufschwung. Und sogar ganz interessant, dass die Sanktionen vom Westen eigentlich ein toller Innovationsmotor vielleicht auch für Russland sein könnten, dass man neue Absatzmärkte und neue Produktionstechniken eben dadurch auch...
Da habe ich auch gestaunt, muss ich sagen.
...herstellen kann. Ja, ja, manchmal sind ja Krisen auch tatsächlich Innovationsmotoren. Und er hat auch darauf verwiesen, dass der Rubel nicht mehr so am Stürzen ist. Das stimmt, er hat sich stabilisiert. Trotzdem, Ökonomieexperten verweisen schon darauf, dass die Krise von Russland anhalten wird, weil sie eben nicht nur sanktionsabhängig ist und auch sehr stark vom Ölpreis abhängt und von Strukturproblemen und Reformen, die Russland jahrelang verschoben hat. Also das ist ein Konglomerat an Gründen und so ganz schnell wie Putin das hofft, wird es wahrscheinlich nicht gehen. Zur Ukraine selbst hat er sich natürlich auch geäußert. 4 Stunden sind ja eine lange Zeit, da kann man viel gefragt werden. Und da muss man sagen, er war nicht mehr so eindeutig wie letztes Jahr. Er war ziemlich ambivalent. Er hat die Ukraine selbst auch einmal als souveränes Land bezeichnet. Gleichzeitig hat er aber auch Solidarität mit den Russen in der Ostukraine verkündet, was ja auch so ein Reizbegriff ist. Und er hat Kiew schon Schuld auch zugewiesen, aber er war zurückhaltender als noch letztes Jahr und fast teilweise auch versöhnlich, muss man sagen. Gab es versöhnliche Untertöne.
Sie haben es schon angesprochen, die Ukraine ist natürlich auch für Putin ein zentrales Problem, die Situation dort vor Ort. Sie schreiben heute auf Zeit Online oder Ihre Kollegen, Waffenruhe, welche Waffenruhe? Ist denn das Friedensabkommen gescheitert?
Ja, also de facto schon, muss man sagen. Minsk II, so heißt das Friedensabkommen, ja, sieht vor, dass es eine vollständige Waffenruhe in der Ukraine gibt, dass die schweren Waffen abgezogen werden und auch ausländische Soldaten. Man muss sagen, nichts davon wird komplett eingehalten, gar nichts. Tatsächlich gibt es täglich Kampfhandlungen in der Ostukraine. Die OSZE-Beobachter sprechen von bis zu 1000 oder mehr als 1000 Detonationen am Tag, was ja von vollständiger Waffenruhe nicht beinhaltet. Wahrscheinlich gibt es sogar noch viel mehr als diese genannten 1000, aber das Problem ist, dass die OSZE, die Waffenruhe eigentlich kontrollieren soll, gar nicht in alle Gebiete reinkommt, weil sie da von Rebellen oder Separatisten dran gehindert wird. Das ist blöd und schlimm natürlich, aber man kann auch sagen, dass die Lage besser ist als vor Minsk, weil immerhin gibt es keinen flächendeckenden Bürgerkrieg mehr, sondern die Streitlage konzentriert sich eigentlich auf zwei Regionen. Das ist einerseits der Flughafen von Donetsk. Und andererseits Dörfer rund um Mariupol, die Hafenstadt im Süden. Darauf konzentriert sich das. Das ist blöd, aber immerhin eine Lokalisierung des Konfliktes. Und die Bundesregierung oder der Westen, die sind sehr daran gelegen, an Minsk festzuhalten, also auch rhetorisch, weil es ist besser, ein Abkommen zu haben, an dem man sich orientiert, das man immer wieder einfordern kann, als gar keins.
Das sagt Michael Schlieben. Er leitet das Ressort Politik und Gesellschaft bei Zeit Online. Und im Namen von Detektor FM möchte ich mich bei Ihnen und der gesamten Redaktion für diese 2 Wochen bedanken. Uns hat dieses Experiment nämlich viele neue Einsichten gebracht und nicht zuletzt auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank also für diese morgendlichen Gespräche.
Ja, gerne. Uns hat es auch Spaß gemacht. Doch, doch.
Das wird heute wichtig. Eine Kooperation von Zeit Online und Detektor FM.
Und das hier sind Banks mit Begging for Threat.